Christen wählen CSU oder CDU, Muslime die SPD und Konfessionslose die Grünen. So plakativ, wie es früher einmal war, ist es heute nicht mehr. Die Gesellschaft hierzulande hat sich verändert und mit ihr die Parteien. Und dennoch, eine Partei trägt das C bereits im Namen. Welche Angebote die Christlich-Demokratische Union, die CDU, für Christinnen und Christen hat, das möchte ich wissen von Hermann Gröhe, ehemaliger Bundesgesundheitsminister und aktuell religionspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion.
Herr Gröhe, die Selbstverständlichkeit, dass vor allem Katholiken eine der beiden Unionsparteien wählen, die gibt es nicht mehr. Untersucht hat das unter anderem auch die Politikwissenschaftlerin Viola Neu für die unionsnahe Konrad-Adenauer-Stiftung. Ihr Fazit: Früher gab es einen recht engen Zusammenhalt von Katholiken und den Unionsparteien, doch diese Bindung sei, ich zitiere, über die Jahre sehr, sehr brüchig geworden. Wie erklären Sie sich das?
Also zunächst einmal stelle ich schon fest, dass in den beiden Unionsparteien sehr viele Menschen politisch aktiv sind, die ihren Kompass einer eigenen christlichen Überzeugung verdanken. Aber wahr ist, die Gesellschaft ist pluraler geworden und das bezieht die Kirchen ebenso ein wie die politischen Parteien. Will sagen, es ist heute sehr stark, sicher auch durch bestimmte, wenn ich an die Entwicklung der Jugendverbände denke und anderes mehr, sind die Katholikinnen und Katholiken kein politisch sozusagen einheitlicher Block, wie es das vielleicht mal früher war, als auch die anderen Parteien häufig sehr stark antikirchliche Töne anschlugen. Das heißt, unter Katholikinnen und Katholiken gibt es eine Vielzahl von politischen Meinungen und die Unionsfraktion, durchaus ja im Gedanken der Union, die Unionsparteien, haben sich ebenfalls pluralisiert. Das heißt, wir haben heute sehr stark nach wie vor Christinnen und Christen aus den beiden großen Volkskirchen in unseren Reihen, aber eben auch Menschen anderer religiöser Überzeugungen. Politik wie Kirche sind durch eine, wenn man so will, wachsende Meinungsvielfalt gekennzeichnet. Aber ich erlebe schon häufig, dass wenn es um konkrete kirchliche Anliegen geht, auch kirchliche Vertreter wissen, dass sie da in der Union auf besonders offene Ohren stoßen.
Unser christliches Menschenbild verpflichtet uns zur Bewahrung der Schöpfung, heißt es im Wahlprogramm Ihrer Partei. Und doch gilt die Union ja eher als wirtschaftsnah, denn als Klimaretter. So wollen CDU, CSU, anders als beispielsweise die Grünen, Klimaneutralität erst 2045 erreichen. Und auch das Erreichen der Klimaziele von Paris steht auf der Kippe. Wie ernst meint Ihre Partei es denn nun mit der Bewahrung der Schöpfung?
Also der Begriff Bewahrung der Schöpfung zeigt ja schon, dass das ein wesentliches Element christlicher Weltbetrachtung ist, dass wir die Schöpfung zu bewahren haben. Und ich nehme schon für die Unionsparteien in Anspruch, von Klaus Töpfer über Angela Merkel, dass wir wesentlich im Nationalen wie übrigens im Internationalen, von Rio de Janeiro bis Paris, es Unionspolitikerinnen und Politiker waren, die im globalen Klimaschutz Dinge vorangetrieben haben. Und wir haben ja auch einiges erreicht. Und trotzdem ist es richtig, dass wir jetzt auch sagen, die Lage wird ernster. Das zeigt der Bericht des Weltklimarats. Also müssen wir alle überprüfen und nicht nur überprüfen, sondern wir müssen uns, wie wir das ja auch als große Koalition getan haben, ehrgeizige Ziele setzen. Ich warne nur davor zu sagen, dass nur maximale Zielbenennung zeigt, ob man es ernst mit dem Klimaschutz meint. Wir werden den Klimaschutz nur dann auch global zu einer erfolgreichen politischen Kraftanstrengung machen können, wenn wir zeigen, ein starker Wirtschaftsstandort mit einem festen sozialen Netz und Klimaschutz, das geht mit kluger Politik zusammen. Und deswegen streiten wir uns in Wahrheit heute gar nicht mehr darüber, ob wir diesen Klimaschutz ernst nehmen, sondern ob wir eher auf Verbote und Verzicht oder auf Innovationskraft, auf Ingenieurskunst, auf neue Produkte setzen. Aber klar ist, für eine christlich geprägte Partei ist Klimaschutz ein herausragendes Thema.
Auch in Sachen Migrationspolitik ist die Union in der Vergangenheit nicht unbedingt durch gelebte christliche Nächstenliebe aufgefallen. Waren es doch CDU, CSU, die auf Obergrenzen von Flüchtlingen oder die Abschiebung selbst in Länder wie Afghanistan bis vor ein paar Wochen jedenfalls gepocht haben. Wo genau ist das C der Union in Sachen Migrationspolitik?
Also wenn es um Humanität in der Flüchtlingskrise geht, ist wahrscheinlich die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, und die ist CDU-Vorsitzende zu dem Zeitpunkt gewesen, geradezu Leuchtturm in der Welt gewesen. Also wenn man sich umschaut, in welcher Weise andere Länder reagiert haben und mit welcher Bewunderung auf die Bereitschaft Deutschlands geschaut wurde, ja auch durchaus unter Inkaufnahme harter innenpolitischer Debatten, größtmögliche Humanität zu zeigen, dann ist es gerade diese Flüchtlingspolitik von Angela Merkel, die zeigt, dass das Ziel unser Kompass ist. Und gleichzeitig ist ja wahr, dass wir gesagt haben, wir müssen das besser steuern, als das am Anfang der Krise möglich war, weil wir ja denen, die wirklich Aufnahme brauchen, dauerhaft nur Aufnahme gewähren können, wenn wir gleichzeitig unkontrollierte Zuwanderung begrenzen. Humanität und Ordnung gehören da zusammen. Und deswegen finde ich, bei allem, was man da im Einzelnen kritisieren mag, und wir haben auch in der Union diskutiert, wo müssen wir besser werden, beispielsweise verfolgten religiösen Minderheiten bei uns Zuflucht zu bieten, nicht zuletzt verfolgten Christinnen und Christen, dass wir deutlich gemacht haben, wir stehen zu den humanitären Verpflichtungen eines wohlhabenden Landes. Und wenn Sie Abschiebungen ansprachen, die ja dann ausgesetzt wurden, als es um die kommende Machtübernahme der Taliban ging, so ging es da vorher um schwere Straftäter zu aller Weist. Und wer in Deutschland schwerste Straftaten begeht, muss damit rechnen, dass das Auswirkungen hat auf das Verständnis, dass die Gesellschaft dann einer Aufnahme, einem Gastrecht entgegenbringt.
Soweit Hermann Gröhe, der religionspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und mit ihm spreche ich gleich noch etwas weiter. Und wir sprechen weiter mit Hermann Gröhe, dem religionspolitischen Sprecher der Unionsbundestagsparteien. Herr Gröhe, das christliche Menschenbild gebe den Kompass an die Hand für eine von individueller Freiheit und Solidarität für ärmere und ältere gekennzeichnete Gesellschaft. So geschrieben im Unionswahlprogramm. Wie geht denn das zusammen mit Maskendeals oder dubiosen Zahlungen aus Aserbaidschan an Unionspolitiker?
Ja, gar nicht. Aber deswegen haben wir uns ja auch schnell von diesen Kollegen getrennt.
Beim Wahlkampfauftakt der Union vor einigen Wochen lobte Angela Merkel, dass das C im Parteinamen für Kanzlerkandidaten Armin Laschet nicht irgendein Buchstabe sei, sondern ihm das Christliche in allem, was er tue, der Kompass sei. Worin äußert sich das?
Also ich kann das persönlich nur unterstreichen. Ich kenne ihn sehr gut, bin freundschaftlich mit Armin Laschet verbunden. Er hat ganz häufig die Diskussion, die wir auch in der Union führen, wie wir bleibende Wertvorstellungen in moderner Weise zur Geltung bringen, mit dem Aggiornamento des Zweiten Vatikanums verglichen, also mit dem Aufbruch in der katholischen Kirche, eine bleibende Glaubensbotschaft neu in eine veränderte Zeit zu tragen. Das ist ihm Lebensrichtschnur. Und wenn wir eben noch mal auf das Thema Integrationspolitik zu sprechen kommen, das ja sicher ganz wesentlich auch mit der Frage, wie wir gute Wertvorstellungen zur Basis unseres Zusammenlebens machen, hat Armin Laschet gerade Integrationspolitik vorangetrieben in Deutschland wie nur wenige Politikerinnen und Politiker.
Richtig viel Geld überweist der Staat jedes Jahr an die beiden großen Kirchen als Ausgleich für historische Enteignungen von Kirchenbesitz. 550 Millionen Euro alleine in 2020. Die Opposition, die wollte sie abschaffen. Die CDU hat mit Nein gestimmt. Warum eigentlich, Herr Gröhe?
Also wir haben eine deutliche Versachlichung der Debatte und das begreifen Sie bitte auch durchaus als Kompliment an die Opposition, die dieses Thema vor einigen Monaten noch einmal stark zum Thema gemacht hat, weil es nicht mehr in dieser antikirchlichen Diktion geschah, als sei das etwas Unrechtmäßiges. Sie haben selbst betont, es geht um einen Ausgleich für Einnahmen aus enteigneten Grundstücken und Besitztümern der Kirchen. Und insofern ist es richtig, dass nur eine gute Ablösung verhandelt dieses Thema, wenn man so will, beenden kann. Und da hat der Antrag der Opposition durchaus Wichtiges enthalten. Aber man muss wissen, es ging hier um eine Gesetzgebung auf Bundesebene. Zahlungsverpflichtet sind aber die einzelnen Bundesländer, denn die sind damals Rechtsnachfolger sozusagen über die Enteignung der kirchlichen Besitztümer geworden. Und insofern hat das große Auswirkungen auf Länderhaushalte. Das muss intensiv mit den Ländern besprochen werden. Es hat natürlich auch Auswirkungen auf die kirchliche Finanzsituation, weil die einzelnen Diözesen oder die einzelnen evangelischen Landeskirchen in sehr unterschiedlicher Weise davon betroffen wären. Und insofern haben wir im Deutschen Bundestag betont, dass wir selbstverständlich der Meinung sind, dieses Thema muss jetzt in vernünftiger Weise geklärt werden. Und ich glaube, wir sind da heute auch in einer anderen Debattenlage als lange. Aber auch wegen der eben der sehr erheblichen finanziellen Auswirkungen auf die Bundesländer muss zunächst da auch ein Diskussionsprozess laufen und dann nach meiner Vorstellung in der nächsten Legislaturperiode aber durchaus eine zeitnahe Entscheidung.
Die Fälle sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche, die haben das Land in den vergangenen Jahren erschüttert. Müsste sich Ihrer Meinung nach die Politik stärker einmischen?
Die Politik tut dies bei diesem Thema insgesamt. Es ist nicht ein Thema allein der katholischen Kirche. Es ist in den Kirchen insgesamt eine Herausforderung im Sport, im Bildungsbereich und schrecklicherweise ja auch in unseren Familien. Aber wenn ich etwa an die Arbeit des unabhängigen Beauftragten für sexuellen Missbrauch denke, dann ist das ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Beitrag in der Politik gewesen von der Aufarbeitung. Da gibt es ja auch Vereinbarungen dieses Beauftragten mit der katholischen Kirche bis zur Prävention, Maßstäbe und Aktivitäten voranzutreiben angesichts der wirklich erschütternden Taten und des schrecklichen Leids, dass das über Menschen gebracht hat, bleibt das auch unsere Aufgabe in der Politik.
Ein kurzer Satz von großem Gewicht: Der Islam gehört zu Deutschland, stellte der damalige Bundespräsident Christian Wulff am 3. Oktober 2010 fest in seiner Rede zu 20 Jahren deutscher Einheit. Was sagen Sie, Herr Gröhe, gehört der Islam Ihrer Auffassung nach zu Deutschland?
Na, jedenfalls gehören natürlich Millionen Musliminnen und Muslime gleichberechtigt in diese Gesellschaft mit ihrem Recht, Religionsfreiheit zu leben. Dieser Satz, der sehr viele Kontroversen ausgelöst hat im Hinblick auf die Frage der historischen Prägung. Und da gilt natürlich, unser Land ist in herausragender Weise christlich-jüdisch geprägt, hat Kontroversen ausgelöst. Aber es wäre ja ganz falsch, etwa zu sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland und damit Muslime gleichsam vor den Kopf zu stoßen. Die Muslime sind gleichberechtigter Teil dieser Gesellschaft. Gleichwohl gilt, dass Christentum und Judentum in anderer, stärkerer Weise unser Gemeinwesen geprägt haben.
Und sollten muslimische Verbände als Religionsgemeinschaften in Deutschland anerkannt werden mit Körperschaftsstatus, sodass beispielsweise der Staat für sie Steuern einziehen kann?
Das können sie. Es geht immer um die Frage, ob die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Die sind ja zum Beispiel in Fragen einer persönlichen Mitgliedschaft von Gläubigen in einer Organisation etwas, was nicht leicht mit dem Verständnis vieler Musliminnen und Muslime von dem Wesen sozusagen der Organisation einer Religionsgemeinschaft abhängt. Insofern gibt es da Herausforderung. Ich glaube, dass man das gut angehen kann. Es gibt erste Körperschaften des öffentlichen Rechts. Es gibt aber auch andere Wege in vielfältiger Form heute, auch im Bereich der Wohlfahrtspflege, muslimische Beiträge zu würdigen, anzuerkennen, auch staatlich zu fördern. Es ist ein ganz wichtiger Beitrag islamischer Theologie an unseren Hochschulen, einen größeren Stellenwert einzuräumen. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und das deutsche Religionsverfassungsrecht ist offen, natürlich auch für eine entsprechende Selbstorganisation von Musliminnen und Muslimen.
Zu guter Letzt, Herr Gröhe, möchte ich gerne wissen, was Sie denken, welche Rolle werden Kirchen und andere Religionsgemeinschaften in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft noch spielen?
Ich bin überzeugt, sie werden auch in Zukunft eine herausragende Rolle spielen, weil Millionen Menschen, in unserem Land mag es eine Minderheit sein, in der Welt ist es eher eine Mehrheit religiöser Überzeugung, die eigene Sinnstiftung, aber auch den Ansporn für soziales, für gesellschaftliches Engagement verdanken. Und auch in unserem Land ist es eindrücklich zu erleben, in welchem Umfang von den Kirchengemeinden, von den Pfarrgemeinden Impulse in die Gesellschaft ausgehen. Hauptamtlich und ehrenamtlich, durch Caritas, durch Diakonie, wie viele Hospizvereine sind in Kirchenräumen gegründet worden. Also das ist ein ganz eindrucksvoller Beitrag, auf den unsere Gesellschaft auch weiterhin dringend angewiesen ist. Gleichzeitig ist eine neue Herausforderung, die größere religiöse Vielfalt in diesem Land. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Beitrag, wenn Religionsgemeinschaften durch ein gutes Miteinander einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, ja auch zum inneren Frieden leisten. Insofern brauchen wir auch in Zukunft Menschen, die sich durch ihre religiöse Überzeugung inspiriert, für Mitmenschen einzusetzen. Als überzeugter Christ sage ich, auch eine säkularisierte Gesellschaft braucht Christinnen und Christen, die in die Botschaft, dass Gott diese Welt und alle Menschen liebt, sagen.
Auch eine säkularisierte Gesellschaft braucht Christinnen und Christen. Das sagt Hermann Gröhe, der religionspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Gröhe, herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch hier im Domradio.
Herzlichen Dank. Alles Gute.